Da stehen konkrete Handlungsanweisungen in diesen Tafeln, was man machen kann. Da kann man direkt rauslesen, wenn ich eine Betongüte höher gehe, habe ich 10% mehr CO2-Emissionen. Das ist irgendwie ein krasser Fakt, den jeder wissen sollte. Man kriegt eine Hilfestellung, einfach die Dinge besser zu machen. Also besser im Sinne von klimafreundlicher. Und da bietet es wirklich konkrete Hilfen.
Hallo und danke fürs Einschalten zu Baustelle Bauwesen. Hier sind wieder Philipp
und Michi,
eure zwei Bauingenieure, die zwar im 21. Jahrhundert ausgebildet wurden,
aber ihrer Meinung nach nicht für das 21. Jahrhundert.
In der Baubranche bleiben wichtige Themen auf der Strecke.
Wie zum Beispiel die Risikobereitschaft, die Kreativität, die Interdisziplinarität und leider auch die Nachhaltigkeit.
Deshalb sprechen wir hier mit spannenden Personen, tauschen uns über ihre Projekte, Lösungsansätze, Entwicklungen oder ihren Aktivismus aus.
Diese Episode entstand in Kooperation mit der Bundesingenieurkammer zur Frage, wie wir in Zukunft planen und bauen wollen.
Viel Spaß beim Inspirieren lassen mit Baustelle Bauwesen.
Viel Spaß!
In der heutigen Folge haben wir Jana Nowak bei uns zu Gast. Jana ist Associate und Head of Sustainable Structures bei Knippers Helbig. Sie ist Gründungsmitglied beim Attitude Building Collective e.V. und hat den Stuttgarter Nachhaltigkeitsstammtisch ins Leben gerufen. Und mit ihr sprechen wir heute am World Engineering Day for Sustainable Development. Genau darüber, was wir als Bauingenieurinnen denn eigentlich machen können und bewirken können und wollen es den Menschen hier auch zeigen. Und ganz besonders kommen wir dann hier auch darauf zu sprechen, auf die neuen Entwurfstafeln zur Ökobilanzierung von Tragwerken, die vom Attitude Building Collective herausgegeben wurden, und freuen uns, die hier vorzustellen. Bleibt bis zum Ende dabei, denn es ist wirklich ein Knaller, was Jana alles zu erzählen hat. Herzlich willkommen, Jana. Es freut uns wirklich sehr, dass du bei uns hier im Podcast zu Gast bist.
Ja, hallo. Freut mich auch sehr.
Ja, und wir strahlen ja diese Folge an einem besonderen Tag für uns Bauingenieure oder allgemein für die Ingenieurinnen der Welt aus. Es ist nämlich der World Engineering Day for Sustainable Development, jetzt im Jahr 2024, am 4. März. Und ja, dieser Tag, der bietet eben die Gelegenheit, die Leistungen von Ingenieurinnen und Technikerinnen in unserer modernen Welt hervorzuheben und das öffentliche Verständnis dafür zu verbessern. Vor allem, dass eben halt Technik und Technologie für das moderne Leben und für eine nachhaltige Entwicklung von zentraler Bedeutung ist. Jetzt die Frage an dich dazu. Meinst du, wir setzen hier in Deutschland derzeit Maßstäbe, um wirklich nachhaltiges Bauen weltweit voranzutreiben?
Ich denke, leider sind wir da noch nicht an dem Punkt, an dem wir sein könnten, wo wir eine richtige Transformation der Baubranche erreicht haben. Das wäre nämlich ein Riesenvorbild für den Rest der Welt, vor allem auch die Entwicklungsländer, deren Bevölkerung sich ja verdoppeln wird in den nächsten 100 Jahren und die dann irgendwie Gebäude, Infrastruktur bauen müssen. Und es wäre doch super, wenn die direkt von uns abschauen könnten, wie man klimafreundlich und kreislaufgerecht baut. Ich glaube, wir sind bisher einfach nur ganz gut darin, vielleicht emissionseffizient zu bauen, aber irgendwie das Thema Kreislaufgerechtigkeit, Suffizienz haben wir noch nicht richtig umgesetzt, ja.
Da fällt mir gerade eine Frage zu ein. Vielleicht ist es aber auch gar nicht die Aufgabe jetzt von uns in Deutschland, dass wir das für die machen müssen. Ist ja auch immer so ein Gedanke, ist es wirklich unsere Aufgabe zu sagen, dass wir den Lösungen zeigen, wie man besser und nachhaltiger baut? Eigentlich nicht, oder?
Nee, vielleicht müssen wir einfach schauen, dass wir das hinbekommen mit der Suffizienz und in unserem Rahmen bleiben, in unserem Budget bleiben. Das wäre schon mal ein guter Schritt, aber ja.
Ich will aber vielleicht ganz kurz dazu sagen, dass das, glaube ich, schon unweigerlich auch ein bisschen verknüpft ist, unser Handeln, auch auf den Einfluss der restlichen Welt. Daher ist es vielleicht schon auch angebracht, dass es einen Einfluss hat, wenn wir uns bessern, meiner Meinung nach.
Ja, und irgendwie wäre es doch auch gut, wenn die nicht die gleichen Fehler machen, die wir gemacht haben im letzten fossilen Zeitalter, sondern direkt erneuerbar, klimafreundlich. Also auch was die Energieerzeugung angeht, aber halt super stark auch was das Bauen angeht, weil da eben ganz viel Zivilisation jetzt erst noch gebaut wird oder gebaute Umwelt, dass die nicht die gleichen verglasten Betonbunker dann stehen haben wie wir. So.
Mhm. Hervorragender Start. Ich freue mich schon drauf, wenn wir so weitermachen, aber jetzt gehen wir zurück auf den World Engineering Day for Sustainable Development. Warum glaubst du, Jana, dass so ein Tag jetzt gerade wichtig ist?
Ich denke, der Tag betont einfach, wie wichtig zum Beispiel die BauingenieurInnen für die Bautransformation ist. Ja, und statt dass wir beim Greenwashing der Baubranche irgendwie mitmachen, können wir einfach als IngenieurInnen quantitativ bewerten, welche Umweltwirkungen haben unsere Entwürfe, unsere Gebäude. Und das können wir mit der Methode der Ökobilanz. Und wir können eben diese Zahl ausrechnen, die uns sagt, wie umweltschädlich ist unser Gebäude. Und wenn wir diese Zahl ausrechnen können, dann können wir auch ingenieurtechnische Lösungen entwickeln, um diese Umweltwirkungen maßgeblich eben die Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Und damit sind wir als IngenieurInnen einfach Treiber der nachhaltigen Entwicklung. Und deswegen finde ich diesen Tag ziemlich angebracht.
Schön, finde ich eine super Begründung dafür jetzt. Ich würde jetzt in dem Zusammenhang gleich mal einsteigen, wo wir nachher auch noch ein bisschen weiter reingehen, nämlich in die Entwurfstafeln von dem Attitude Building Collective. Die würde ich gerne kurz anteasern. Es gibt sie in Grün, Blau und Orange. Tragwerksplanende nehmen sie sehr oft zur Hand. Sie werden in der Uni verteilt und liegen in vielen Büros auf dem Schreibtisch. Die Rede ist von diesen MB-Heftchen, umgangssprachlich natürlich. Jetzt ist aber halt natürlich die Frage, was nimmt man denn zur Hand, wenn man nicht nur Druckfestigkeit vom Beton sucht, sondern vielleicht dessen Treibhausgaspotenzial, wenn man nicht nach Grenzen für Durchbiegungsnachweise, sondern nach Systemgrenzen von Modellen zur Ökobilanzierung sucht. Der ABC, der hat da eine gute Antwort gebracht, oder er glaubt es zumindest, dass es eine gute Antwort ist, nämlich die ABC-Entwurfstafeln zur Ökobilanzierung. Jana, glaubst du, es ist wirklich wert an dem Tag wie heute, WED, sage ich jetzt mal, ich will es nicht immer aussprechen, dass man tatsächlich solche Tafeln vorstellt?
Ja, auf jeden Fall. Ich finde diese Tafeln Ökobilanzierung in der Tragwerksplanung richtig nice. Die sind richtig gut geworden und die können wirklich bei jedem auf dem Schreibtisch liegen und man kann die jeden Tag im Alltag einer Tragwerksplanerin einsetzen und die befähigen einfach alle in ihrem Arbeitsalltag direkt die Dinge besser zu machen im Entwurf. Also da stehen konkrete Handlungsanweisungen in diesen Tafeln, was man machen kann. Da kann man direkt rauslesen, wenn ich eine Betongüte höher gehe, habe ich 10% mehr CO2-Emissionen. Das ist irgendwie ein krasser Fakt, den jeder wissen sollte. Nicht mal nur die in der Tragwerksplanung arbeiten, sondern auch für Architekten, Architektinnen ist super gut und hilfreich. Und das Feedback bekommen wir auch, dass sehr viele darauf gewartet haben, so ein Tool an der Hand zu haben.
Ja, super. Da sind wir jetzt natürlich froh, dass du sagst, dass es auf jeden Fall wert ist, dass man die hier auch vorstellt an dem heutigen Tag. Weil wir natürlich unser Skript auch so vorbereitet haben und dann nachher noch ein paar weitere Fragen zu kommen. ja, liebe Zuhörerin, aber das jetzt auch mal vielleicht einfach so aus Janas Arbeitsalltag, was hört, bevor wir jetzt wirklich zu diesen Tafeln mal ein bisschen genauer kommen. Ja, Jana, wie schaffst du es denn im Arbeitsalltag, wirklich Nachhaltigkeit mit reinzubringen? Was sind da so die täglichen Herausforderungen?
Also super wichtig zu wissen ist, dass frühe Planungsphasen in Bauprojekten entscheidend sind, um Nachhaltigkeitsziele festzulegen. Und da sind mittlerweile auch die meisten Planenden und die Bauherren auch motiviert, da sich Ziele zu setzen. Aber die Schwierigkeit besteht einfach darin, die über einen sehr langen Projektzeitraum, also Projekte dauern 3, 4, 5 Jahre, bis die auf der Baustelle sind, diese Ziele durchzuhalten. Und da passieren Dinge, das Planungsteam verändert sich, es treten ökonomische Zwänge auf und da einfach klar daran festzuhalten und nicht zu denken, dass Nachhaltigkeit irgendwas ist, was on top kommt, sondern dass diese Nachhaltigkeitsziele für das Projekt einfach inhärent sind. Und ja, das ist die Herausforderung und auf jeden Fall auch, dass man als Tragwerksplanender ganz klar Stellung beziehen darf und muss und auch mal unbequeme Wahrheiten sagen, wenn zum Beispiel irgendwie ein Gebäude in Holz geplant war und dann aus Kostengründen soll es doch Beton werden, dass man da einfach erinnert, vielleicht nochmal die Zahlen aus der Ökobilanz rauszieht und sagt, so viel Tonnen CO2 haben wir mehr, wenn wir das jetzt in Beton bauen, und dass man da einfach klare Worte dafür findet. Aber auch auf der positiven Seite, man kann auch immer nachhaltigere Alternativen anbieten. Also man kann nur in die Entwurfstafeln gucken und sieht, ich habe vielleicht jetzt Beton, aber ich kann da eine klinkerärmere Zementart verwenden, die kann ich ausschreiben. Dadurch reduziert sich mein CO2-Fußabdruck von meinem Gebäude. Also vielleicht muss man manchmal die extra Meile laufen, aber es gibt super viele Stellen, an denen man bessere Dinge vorschlagen kann im Planungsprozess.
Mhm. Ja, finde ich spannend, wie du das auch so locker einfach raushaust, jetzt so ein paar Sachen. Für mich wäre es jetzt vielleicht interessant, ein bisschen zu wissen, wie funktioniert denn dann die Zusammenarbeit bei so besonders nachhaltigen Projekten? Hast du vielleicht irgendwie so ein Beispielprojekt?
Also essentiell ist eigentlich ein motivierter Bauherr und motivierte Planende, die sich auch mit diesem Projekt identifizieren. Und ich glaube, das haben wir auch in den Entwurfstafeln einmal zusammengefasst, dass der Projekterfolg ist eigentlich an drei Dimensionen festgemacht. Qualität, Zeit und Kosten. Für den Bauherr sind es diese drei Dimensionen. Und wir denken, da kommt eigentlich so eine vierte Dimension dazu. Und das ist die Wirkung von diesem Bauprojekt. Da geht es darum, hat mein Bauprojekt irgendwie, leistet es einen Beitrag zum Klimaschutz oder ist es klimafreundlicher als der Durchschnitt oder habe ich eine bestimmte Nachhaltigkeitsstrategie, identifizieren sich die Nutzer damit und bin ich ein Vorbild mit meinem Entwurf, mit meinem Gebäude, mit meinem Bauwerk. Und dieser motivierte Bauherr, da könnte ich ein Beispiel vielleicht nennen, das ist der Anbau der Frauenklinik in Tübingen. Das ist ein Krankenhaus in Holzhybridbauweise, was im Klinikbau sehr unüblich ist, weil man da hohe Anforderungen an Hygienestandards und so weiter hat, da Holz zu verwenden. Also es ist ein Novum in Baden-Württemberg und das ist ein Pilotprojekt des Landes Baden-Württemberg. Die haben sich da hohe Nachhaltigkeitsziele gesetzt und das ist sehr hilfreich für uns als Planerteam, da wirklich dabei zu bleiben, weil man innerhalb von diesem Pilotprojekt auch ein bisschen Zeit hat und Alternativen sich angucken kann. Ja, also wir haben innerhalb von diesem Pilotprojekt einen CO2-Schattenpreis ausgerechnet und wir haben einen Strukturzwilling in konventioneller Massivbauweise auch bemessen. Also so eine Variante, was wäre, wenn wir jetzt massiv gebaut hätten und was ist mit unserem Holzhybrid und wie unterscheiden sich die CO2-Emissionen von diesen beiden? Also genauer gesagt die grauen Emissionen. Und das konnten wir eben monetär festhalten, was macht das für einen Unterschied in diesem CO2-Schattenpreis. Und ja, das ist super hilfreich, wenn der Bauherr da auch diese Anforderung stellt, dass wir als Planende das ausrechnen dürfen und dass wir Varianten untersuchen dürfen.
Mhm. Ja, spannend. Willst du vielleicht nochmal ganz kurz den CO2-Schattenpreis erklären?
Ja, der CO2-Schattenpreis ist ein Preis, der definiert die Klimafolgekosten, also eine Tonne CO2. Ich weiß den jetzt nicht genau auswendig, aber ich glaube, das liegt bei 207 Euro pro Tonne CO2. Und das ist quasi der Preis, den die Klimafolgenkosten, die diese Tonne CO2, die jetzt emittiert wird, verursacht. Und der ist in Baden-Württemberg für öffentliche Bauprojekte eingeführt und man muss den zwar noch nicht zahlen, aber das könnte jetzt demnächst kommen, dass man für jede Tonne CO2 diesen CO2-Schattenpreis zahlen muss. Und wenn man natürlich dann eine klimafreundlichere Variante baut, dann muss man weniger bezahlen. Und das ist sehr interessantes, mächtiges Werkzeug, um klimafreundlichere Bauweisen zu pushen.
Cool, danke für die Erklärung.
Auf jeden Fall richtig cool, dass das Land Baden-Württemberg auf dem Weg ist, diesen Schritt zu gehen und damit auch das zumindest auf dem Maßstab festzusetzen, was sicherlich auch einen Einfluss hat auf die Art und Weise, wie wir bauen. Und auch wenn man sowas jetzt immer mehr hört, dass ein struktureller Zwilling halt aufgebaut wird und mal verglichen wird, was eigentlich die Effekte sind, um halt auch darzustellen, wie groß es ist. Trotzdem sind natürlich nicht alle Projekte so. Das nachhaltige Bauen ist immer noch im Aufstieg und gleich nachhaltig zu bauen, muss man, glaube ich, meiner Meinung nach deswegen auch heutzutage noch Haltung bewahren. Und beim ABC, beim Attitude Building Collector, steckt Haltung quasi im Namen mit drin. Wie würdest du denn zum Beispiel der Arbeit zeigen, wenn du in ein Projekt reinkommst oder in irgendwelche Situationen reinkommst? Wie zeigst du dann, dass Dinge gar nicht gehen? Man kann ja nicht immer einfach nur sagen, nein, ich mache nicht mit. Da muss es ja auch irgendwo einen anderen Weg geben.
Ja, also ich würde es immer in die positive Seite drehen und klimafreundlichere Baustoffe vorschlagen, andere Entscheidungen im Tragwerk oder andere Konstruktionen, die im Endeffekt klimafreundlicher oder nachhaltiger sind. Also dass man immer mit einer Alternative noch ankommt, die Dinge besser macht. Aber natürlich muss man sich dazu auch relativ früh im Projekt Gehör verschaffen. Und da sage ich es gerne wieder, da ist die Ökobilanz einfach ein super Tool, weil man sich wirklich was ausrechnen kann. Eine Zahl, die belastbar ist und die sagt, die eine Variante ist wirklich klimafreundlicher als die andere. Da kann man mit Zahlen dann überzeugen. Ja, und dann ist eben die Schwierigkeit, an den Abstimmungen und Nachhaltigkeitszielen in dem Projekt festzuhalten. Ja, aber was ich auch wichtig finde, ist, dass man jetzt nicht alles, was architektonisch oder vom Bauherrn gefordert wird, am Anfang mitmachen muss. Also manchmal muss man wirklich auch ganz andere Wege einschlagen und ich glaube, auf Englisch würde man so sagen, challenge the brief, also diese Planungsaufgabe auch hinterfragen.
Sehe ich genauso, also nochmal an alle Tragwerksplanenden, die uns hier zuhören. Man kann auch ruhig mal vorschlagen, dass eine Stütze mehr vielleicht ganz schön viel CO2 einspart, auch wenn der die Architektin eine fette Auskragung will, ne? Das ist immer so einfach zu sagen, manchmal macht es eine Stütze, ist immer das leichteste Beispiel. Jetzt sitzen wir jetzt auch Tragwerksplanende in einem relativ langen Hebel, was CO2-Einsparung eingeht. Kannst du vielleicht mal die genauen Zahlen sagen, wie viel denn die grauen Emissionen der Tragstruktur ausmachen? Kannst du so ein paar von deinen Grundsätzen noch zusätzlich zu diesen Punkten in der Haltung nennen? die du den Zuhörenden sagen möchtest, mit dem man graue Emissionen minimieren kann?
Ja, also wir hatten gerade schon eine Sache angesprochen. Du hast gesagt, man kann auch mal den Architekten vorhalten, dass sie vielleicht nicht ihre fancy Auskragung haben wollen. Und es ist tatsächlich so Punkt 4 in unserem Maßnahmenkatalog, was man für mehr Emissionseffizienz im Tragwerksentwurf machen kann. Ein klarer vertikaler und horizontaler Lastabtrag. Weil so krasse Auskragungen, die bedingen immer eine Materialschlacht. Also da muss man ganz schön viel tragendes Material dahinter verstecken, damit sowas möglich ist. Also da wieder Challenge to Brief, Bauaufgabe hinterfragen. Aber ich fange mal von vorne an. Also es gibt eigentlich so 8 Punkte, die ich immer wieder nenne und die man der Reihe nach durchgehen kann, um eben die Emissionseffizienz zu optimieren. Und das erste ist Spannweiten reduzieren. Das klingt sehr trivial, aber wenn man das Stützenraster einfach mal um einen halben Meter verkleinert, dann kann man direkt an den Spannweiten. Also das QL-Quadrat 8, die kennt jeder, die Spannweite geht im Quadrat ein und die biegebeanspruchten Bauteile, die Decken, werden da direkt dünner, wenn man eine kleinere Spannweite hat, also überproportional. Und das ist einfach ein super großer Hebel. Und das ist auch der zweite Punkt, die Deckentragwerke optimieren. Das bringt richtig viel, weil 50% der grauen Emissionen in einem Gebäude, also im Tragwerk, stecken in den Decken, weil da einfach die meiste Masse, das meiste Material drin steckt. Und deswegen macht es sehr viel Sinn, als erstes sich die Decken anzugucken und da anzufangen zu optimieren. Und man hat halt einfach auch ganz viele Varianten zur Stahlbeton-Flachdecke, die einfach immer eingesetzt wird. Man kann mal wieder eine Kassettendecke machen, man kann eine Kobiax-Decke machen. Man bleibt trotzdem beim Beton, aber das sind einfach schon mal emissionsärmere Varianten, weil die einfach Material einsparen. Dann der dritte Punkt ist auch sehr essentiell und wird irgendwie noch voll viel vernachlässigt, die Gründungen und Untergeschosse optimieren und auch mal hinterfragen, so brauche ich überhaupt 3 Untergeschosse, Tiefgarage, obwohl mein Grundwasser bis Geländeoberkante steht. Also da kann ich einfach nur in Stahlbeton alles bauen. Es gibt nämlich ganz viele andere Arten zu gründen als nur in Stahlbeton. Man kann auch Schraubfundamente verwenden oder man kann Natursteinfundamente wieder entdecken. Also ich glaube, da ist noch ganz, ganz viel Potenzial da. Und ja, dann als der klare vertikale und horizontale Lastabtrag hatte ich schon genannt, aber dann ist essentiell, dass wir eben Materialien mit geringen grauen Emissionen einsetzen. Also wir bevorzugen zum Beispiel Holz gegenüber Stahlbeton oder wir nehmen ungebranntes Lehmsteinmauerwerk statt Kalksandstein und so weiter. Und dann kommt es beim Einzelmaterial auch auf die Materialgüte an. Also wenn ich jetzt Holz nehme, ist das nicht gleich gut. Verschiedene Holzprodukte haben verschieden große CO2-Fußabdrücke. Und zwar hängt es meistens mit dem Verarbeitungsgrad zusammen. Also ein stark verarbeitetes Holzprodukt braucht einfach sehr viel Energie im Herstellungsprozess und damit hängen viele CO2-Emissionen zusammen. Das heißt, versuchen auf weniger stark bearbeitete Holzprodukte zu setzen, um die Emissionen zu reduzieren. Genau. Und dann kann man natürlich die Querschnitte optimieren. Also man setzt nicht überall den gleichen Stützenquerschnitt ein, sondern macht es belastungsbezogen und dann macht es auch Sinn, mal über die Lastannahmen nachzudenken. Ja, und bauphysikalische Anforderungen spielen auch eine Rolle. Ich könnte jetzt noch ewig weiter reden, aber wie gesagt, da sind auch unsere Tafeln super hilfreich. Da steht es auch nochmal gut aufgeschrieben.
Wir können jetzt noch ein bisschen mit Ihren Toasttafeln reden, vielleicht vorher nochmal zum ABC zurück. Wir haben jetzt vorhin über Haltung gesprochen. Haltung muss ja auch in irgendeiner Form definiert sein. Deswegen haben wir beim ABC ja auch ein Wertesystem, was uns quasi erleichtert zu sehen, wie wir uns positionieren und wie wir uns darstellen. Magst du vielleicht ganz kurz die Punkte des Wertefundamentes nennen?
Also wir haben zum einen aufgeschrieben, dass wir eine Haltung zu den sozialen und ökologischen Wirkungen unseres Handelns beziehen wollen. Also was wir in unserem Job für Entscheidungen treffen, da möchten wir dahinter stehen. Wir interessieren uns dafür, was hinter einem Bauwerk steckt, was für Prozesse stehen dahinter. Ist dieses Bauwerk wirklich ganzheitlich nachhaltig? Woher kommen die Rohstoffe? Was passiert mit dem Bauwerk nach seiner Nutzung? Also das hat damit zu tun, dass wir eine Haltung einnehmen zu diesen Auswirkungen dieses Bauwerks. Und ein weiterer Teil unseres Wertefundaments ist, dass wir durch kollektive Zusammenarbeit einen transparenten Wissensaustausch pflegen. Da sind die Entwurfstafeln ein super Produkt oder Ergebnis unserer kollektiven Zusammenarbeit. Und ja, der dritte große Aspekt des Wertefundaments ist, dass wir ständig eigentlich den Status quo hinterfragen und kritisch darüber nachdenken, um dann bewusst zu handeln. Und das bewusste Handeln spiegelt sich dann wieder in unseren Bauprojekten, an denen wir mitwirken.
Sehr schön gesagt. noch als Zusatz. Diese Werte sind natürlich nicht irgendwie von einer Person bei uns im Verein in irgendeiner Form entschieden worden, also zumindest nicht von einer Person. Wir haben uns da hingesetzt, haben das mit Workshops quasi gesammelt und dann ausgearbeitet, wie wir uns da eigentlich auch ein bisschen darstellen wollen und wie wir uns auch selber positionieren wollen. Wen das noch ein bisschen mehr interessiert, wir haben ja schon mal eine Folge dazu gemacht, gerne anhören. Da sprechen wir auch mit Johanna und Luisa war es, ne? Glaube ich, ja. Da sprechen wir auch über den ABC.
Ich würde vielleicht auch noch gerade was dazu sagen, weil es vielleicht den Zuhörerinnen jetzt gar nicht so ganz klar ist, weil wir haben jetzt ja Diana hier, die ist Gründungsmitglied beim ABC. Michi und ich sind zwar die Hosts von dem Podcast, sind aber auch Mitglieder im Attitude Building Collective. Und deswegen werden wir jetzt den nächsten Teil wahrscheinlich eher so ein bisschen zusammen vorstellen, auf eine gewisse Art und Weise, um die Entwurfstafeln nochmal ein bisschen besser zu beleuchten.
Ja, genau, deswegen haben wir auch ein paar Mal schon wir gesagt, wenn wir auch auf eine Frage Jana angesprochen haben.
Deswegen wollte ich nur diese Unklarheit raus. Klarstellen.
Ich habe das nochmal abgerundet, danke. Genau, jetzt über die Entwurfstafeln, vielleicht, ich fasse das mal ganz kurz und knapp zusammen. Man kann sich vielleicht schon denken, was drinsteht, wenn man gut zugehört hat. Also die ABC-Entwurfstafeln umfassen allgemeine Hinweise, so materialspezifische Hinweise vor allem zu den Hauptkonstruktionsstoffen, Beton, Stahl, Holz, beziehungsweise auch Stahlbeton. So wie ein Überblick zu Tragsystemen hinsichtlich der grauen Emissionen, was ja auch einen super Einfluss hat, wie ich die Form eines Tragwerks definiere, also den Materialbedarf des Tragwerks. Außerdem haben wir eine allgemeine Checkliste mit reingestellt und haben halt quasi auch eine Argumentenliste gesammelt, wie man BauherrInnen davon überzeugen kann, nachhaltig zu bauen. Und vielleicht auch den kleinen Schritt genommen hat und dann natürlich auch noch den Einfluss der frühen Planungsphasen auf die Reduktion der grauen Emissionen ein bisschen skizziert. Magst du dazu noch was ergänzen, Jana?
Ich glaube, meine Lieblingsseite ist eigentlich trotzdem immer noch die erste Seite, weil die zeigt einfach so die Verantwortung, die wir im Bausektor haben, weil wir einfach so einen Riesenanteil an den globalen Treibhausgasemissionen haben. Also der spielt sich im Bereich so um die 50% ab, gibt verschiedene Zahlen. Und dann nochmal, welchen Hebel wir in der Tragwerksplanung haben und dass das ein großer Unterschied ist, was wir in unserem beruflichen Alltag als Tragwerksplanende einsparen können an CO2-Emissionen im Vergleich zu dem, was wir im Privaten machen können. Weil wir machen uns ja alle auch immer ein bisschen Stress im Privaten, dass wir auf alles Mögliche verzichten wollen, um irgendwie klimafreundlicher zu leben. Ist ja auch gut, aber ich möchte es echt jedem mitgeben, einfach mal zu gucken, was kann ich eigentlich in meinem Job, was habe ich da eigentlich für eine große Wirkung? Und ich bin mir sicher, das sind nicht nur die BauingenieurInnen, die da so einen riesen Hebel und so einen Einfluss auf CO2-Emissionen haben. Deswegen ist die erste Seite eigentlich auch immer gut, wenn die so neben einem liegt als Reminder, was man machen kann. Genau.
Sehr gut. Die Frage will ich jetzt eigentlich noch hier bringen, so was bedeutet nachhaltiges Bauen, Jana? Weil wir jetzt auch schon so viel über das gesprochen haben, wir haben jetzt so viel aufgeklärt, vielleicht noch die Frage jetzt, was bedeutet nachhaltiges Bauen?
Ja, das ist natürlich, gerät schnell als Greenwashing-Begriff überall rein und alles ist plötzlich nachhaltig und wenn man mit Holz baut, ist man sowieso nachhaltig und so weiter. Aber nachhaltig bedeutet in erster Linie mal klimafreundlich, also so wenig Treibhausgasemissionen wie möglich verursachend. Aber dann geht es auch um Ressourcenschonung, also Stichwort Transformation zu einer Kreislaufwirtschaft zu nennen. Also wenn wir einfach keine neuen Ressourcen mehr einsetzen wollen, sondern alles, mit dem wir bauen, im Kreislauf bleibt, wir nur mit Sekundärmaterialien neue Dinge bauen, unsere Gebäude sind rückbaubar, zirkulär, das ist eigentlich so dann der Inbegriff von Nachhaltigkeit, dass es gar nicht mehr darum geht, okay, wir bauen mit einem neuen Material, aber mit möglichst wenig Emissionen, also möglichst emissionseffizient, sondern es geht darum, wirklich zirkulär zu bauen. Aber im Kontext von Gebäuden und der gebauten Umwelt sind auch weitere Kriterien super wichtig. Die fassen die Architects for Future, glaube ich, ganz gut zusammen. Da geht es um Schadstofffreiheit, da geht es um Materialgesundheit, Erhaltung der Biodiversität, viele soziale Faktoren. Im Städtebau geht es um Schwarmstädte, wie bleiben wir klimaresilient in unseren Städten. Also ja, das ist ein super großes Feld. Und deswegen, damit man jetzt nicht irgendwie davor zurückschreckt und gar nichts macht, finde ich es wichtig, sich auf seine Expertise oder auf sein Feld zu gucken, wo man da was tun kann. Und das ist einfach in der Tragwerksplanung ganz stark dieses emissionseffiziente und ressourceneffiziente zusammen mit der Kreislaufwirtschaft. Aber dabei sind super gut, solche praktischen Beispiele wie die Entwurfstafeln an der Hand zu haben.
Genau, also die Tafeln sollen ja ein Hilfsmittel sein, aber kann man jetzt durch die Anwendung von diesen Heften direkt nachhaltig bauen?
Nein, nicht komplett. Also es ist, man kriegt eine Hilfestellung, einfach die Dinge besser zu machen. Also besser im Sinne von klimafreundlicher. Und da bietet es wirklich konkrete Hilfen. Aber ich glaube, wir brauchen da noch viel mehr solche Hilfestellungen, um wie gesagt, das Thema Kreislaufwirtschaft auch noch in den Griff zu kriegen, um die Transformation ganz zu schaffen, dass wir wirklich zirkulär bauen. Ich will jetzt nichts vorwegnehmen, aber das ist ja auch unser Ziel beim ABC, dass wir weitere Tafeln entwickeln. Wir wollen die Tafel, die wir jetzt haben, fortführen, ergänzen. Da fehlen noch andere Baumaterialien, die wir da drin noch nicht aufgeführt haben. Da fehlen noch Hinweise, wie geht Emissionseffizienz bei Gründungen, bei Fundamenten. Wie tun wir Brückenbauten zum Beispiel ökobilanzieren? Wie können wir da Emissionen einsparen? Und ja, da haben wir schon zahlreiche Ideen, wie es da weitergeht.
Ja, wir haben ja vorhin ganz kurz auf die anderen Heftchen angesprochen, die uns quasi dazu inspiriert haben. Die machen einen ja alleine auch nicht zum Tragwerksplaner, zu einer Tragwerksplanerin. Es ist genau das, was es eigentlich ist. Es ist halt ein Werkzeug und man muss schon noch ein bisschen einmal bereit sein, es verstehen zu wollen, auch bereit sein, es einsetzen zu wollen. Und dann kann man, glaube ich, Stück für Stück dann mit den Erweiterungen, die Jana gerade genannt hat, durchaus sich selber in die Lage bringen, mit zusätzlicher Eigenleistung, Eigenrecherche, was auch immer, letztendlich dann auch ganzheitlich nachhaltig vielleicht zu bauen. Die Hefte alleine sind es aber auf jeden Fall nicht.
Jetzt finde ich es gerade ganz lustig, dazu zu erwähnen, dass man ja auch bedenken muss, die Entwürfe vom ABC und diese MB-Heftchen basieren ja auf einem ganz anderen Hintergrunddokument, sage ich jetzt mal. Also die MB-Heftchen basieren komplett auf der Norm. Also die Norm gab's, es war klar, wie wird's gemacht. Wir fassen es jetzt in einem Heftchen zusammen. Das können wir mit dem Thema, das wir mit den Tafeln anreißen wollen, überhaupt nicht erreichen, weil es gibt keine Norm für nachhaltiges Bauen, es gibt keine festen Regeln, es gibt keine Gesetze dafür, wie wir das machen können. Und das ist ja gerade dieses ultra Spannende auch an diesem Projekt, dass es nicht fertig ist, also es ist keine Tafel, die irgendwie beendet ist, sondern es haben sich halt wirklich innerhalb des ABCs Leute zusammengesetzt, die aus unterschiedlichen Büros kommen, von unterschiedlichen Universitäten kommen, alle klar was mit Tragwerksplanung zu tun haben oder mit Bauingenieurwesen zu tun haben und dann aber gesagt haben, hey, wir entwickeln jetzt diese Tafeln und wollen eigentlich nicht mehr was dafür, sondern wollen einfach nur, dass es endlich mal ein Start gesetzt wird, dass sich irgendwie eine Open-Source-Bewegung in Gänge setzt in unserer Branche. Das, was passiert, dass wir uns gemeinsam austauschen, Gedanken drüber machen, wie können wir es wirklich besser machen. Und ich meine, dieses Teilen von Wissen kennen wir aus anderen Branchen. Das passiert ja schon ganz transparent, dass alles irgendwie umsonst. Okay, umsonst ist am Ende gar nichts, aber das funktioniert dann trotzdem. Und die Büros oder die Unternehmen, die funktionieren auch auf so eine Art und Weise. Ja, ich finde es halt cool, dass wir, was wir mit diesen Tafeln machen, also was wir zumindest versuchen, dass wir anhand von Wissen und von Projekterfahrungen dieses Wissen auch deindividualisieren. Also wir sagen, hey, das ist jetzt transparent, das gehört uns allen, weil wir alle zusammen am gleichen Problem rumschrauben müssen. Und dafür finde ich die Tafeln einfach, finde ich Hammer.
Ja, mega.
Ja, vielleicht auch noch, man kann sie auch gerne mal benutzen, um die BesserwässerInnen zu spielen, indem man einfach mal sagt, so guck mal hier, ich weiß aber das, weil das so ein bisschen... Kann man auch mal rausholen, ne?
Wirklich, also wenn man in Besprechungen mit anderen Planungsbeteiligten geht, da wissen die meisten einfach viel weniger über nachhaltiges Bauen als die, die diese Tafel in der Hand haben. Und da muss man sich wirklich nur mal die kleinen Grafiken angucken oder die super gute Checkliste, um am Anfang bei den Projektgrundlagen mit dem Bauherrn schon mal durchzusprechen. Willst du, dass dein Gebäude in 50 Jahren nochmal für was anderes genutzt wird? Also so irgendwie so essentielle Fragen, die über den normalen Zeitraum, den wir sonst überblicken, nämlich wenn wir ein Gebäude planen, dann interessiert uns nur, dass die Baustelle gut läuft und dann nach uns die Sinnflut so. Aber das geht halt nicht mehr. Wir bauen halt einfach für, keine Ahnung, für die Ewigkeit und hoffentlich nicht, dass die Dinge alle nach 20 Jahren wieder abgerissen werden, weil dann wäre schlecht um uns bestellt. Eine Sache wollte ich noch sagen, dass die Tafeln heißen Ökobilanzierung in der Tragwerksplanung und es klingt irgendwie voll lame, so Ökobilanzierung, aber das ist so ein wichtiges Tool, um einfach mit Zahlen quantitativ zu belegen, wie viel CO2-Emissionen entstehen denn. Und dann ist man dem Greenwashing gefeit und man fordert da auch die ganze Bauindustrie damit heraus, für ihre Bauprodukte EPDs, wo die ihre Umweltdaten veröffentlichen, herzustellen und wirklich auch geringeres Global Warming Potential zu erreichen, also weniger CO2-Emissionen zu erreichen, damit die das da abdrucken können, weil man das in der Hand hat, weil man wirklich sagen kann, ey, dein Stahl ist schlechter als der vom anderen Werk, weil er mehr CO2-Emissionen verursacht. Und das ist super wichtig, dass man da unabhängig von irgendeiner, keine Ahnung, Zertifizierungsstelle, die vielleicht eine Blackbox ist, dass wir das als Planende machen können. Und ja, deswegen Ökobilanzierung, super. Ich feiere es.
Ja, richtig cool. Ich find's noch schön, dass du es jetzt gesagt hast mit den Zahlen darstellen, weil du hast das immer sehr schön nach extern bezogen, ob es jetzt der Stahlhändler ist oder irgendwie auch die Auftraggebenden. Für manche, die es nutzen, kann es natürlich auch ein internes Tool sein. Dafür muss man auch erstmal seine ArbeitskollegInnen oder die Chefs irgendwie in irgendeiner Form überzeugen. Ne? Nämlich, das Witzige ist, nicht nur Auftraggebende brauchen Zahlen, sondern auch wir Tragwerksplanenden und auch BauingenieurInnen brauchen im Prinzip Zahlen, um etwas verstehen zu können, und damit kann man das auch super gut mal bei sich intern anwenden und auch da mal versuchen, dann auch die Überzeugungsarbeit zu leisten. Ne?
Ich habe jetzt ja gerade vorhin schon ein bisschen was zum Entwicklungsprozess gesagt von diesen Tafeln. Da muss auf jeden Fall ein Dank raus an alle aus dem ganzen Team bei uns im Verein, was da an Arbeit reingesteckt wurde und wie das einfach schon alles angepackt wurde, finde ich richtig krass.
Ja, richtig krass. Und alle, die die Tafel jetzt in der Hand haben oder herunterladen auf der attitudebuildingcollective.org-Seite, die können uns auch Feedback geben oder die melden sich bei uns, um an der Fortentwicklung der Tafel mitzumachen. Und das ist ja auch, war uns super wichtig, das einfach jetzt mal zu veröffentlichen, damit sich mehr Leute da noch einbringen und mitgestalten wollen und diese Tafel so schnell wie möglich eben auf dem Schreibtisch haben.
Um jetzt nochmal die Kurve zu kratzen zum WED, also zum World Engineering Day of Sustainable Development. Ja, wir haben jetzt hier die Tafeln hier vorgestellt. Wir finden den Tag extrem wichtig, dass der auch echt so ein bisschen gefeiert wird. Und finde es extrem cool, dass durch dieses Projekt eben gezeigt wurde, dass man ganz leicht eigentlich was machen kann. Und das soll halt andere Leute ermutigen, auch ganz leicht was zu machen, weil es irgendwas nachhaltig machen bedeutet ja nicht, dass man auf alles verzichten soll. Das sagen ja Leute gerne. Aber einfach an kleinen Schrauben anfangen zu drehen und das immer weitermachen. Und du hast es vorhin schon erwähnt, Jana, die Tafeln sollen ja noch erweitert werden, wo wir tatsächlich auch noch Hilfe gebrauchen könnten. Was gibt's denn da noch für Themen?
Genau, also wir haben ja schon gesagt, wir möchten das ganze Thema Grundbau mehr beleuchten. Wie viel Beton wird da irgendwo in die Erde gegossen oder eben nicht? Was gibt's da für Möglichkeiten? Da sitzt noch ein Riesenhebel am, emissionseffizienter zu sein. Wir möchten Ökobilanzierung im Brückenbau veröffentlichen und dann ist das große Projekt eben kreislaufgerechtes Bauen, zirkuläres Bauen. Da gibt es ganz, ganz viele Aspekte und das merkt man auch in der Branche, gibt es da ein Rieseninteresse gerade, aber niemand weiß so richtig, wie es geht. Und dafür ist so eine kollektive Zusammenarbeit, alle tragen ihre kleinen Wissensteile, die sie haben, zusammen, damit wir da, was das zirkuläre Bauen angeht, so schnell wie möglich ins Doing kommen. Und ja, ich tease das jetzt schon mal an, aber das wird das große nächste Projekt der Entwurfstafeln, haben wir zumindest fest vor und wir freuen uns über jeden, der da Bock hat und was beitragen möchte. Und ich glaube, ich mache jetzt noch ein Schlusswort. Ich gucke mich so erwartungsvoll an.
Hau noch ein schönes Schlusswort raus an die Zuhörenden. Und
so, ich komme ja viel rum auf allen möglichen Veranstaltungen und rede viel über Ökobilanzierung oder über nachhaltiges Bauen und treffe da auch ganz viele, vor allem junge Menschen, die einfach Bock haben, in ihrem Beruf Selbstwirksamkeit zu erfahren, die Zukunft positiv mitzugestalten und aufs Bauwesen bezogen, die Bock haben, sinnhaft zu bauen. Und das macht mich voll optimistisch, weil ich glaube, so können wir eigentlich auch die Herausforderungen der Bauwende gemeinsam schaffen. Und deswegen der Appell an alle, sich einzubringen, irgendwie in Kollektiven oder sonst wo Wissen zu teilen, damit wir mehr klimafreundliche Innovationen und vor allem halt ein Umdenken erreichen. Und ich habe da Bock drauf und ich spüre da sehr viel Transformation, die schon passiert und bin gespannt da drauf, wo wir eben auch mit dem ABC über hinkommen und mit wem wir da alles zusammenarbeiten werden. Und ja, ich bedanke mich bei euch, dass ich hier im Podcast sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Nichts zu danken. War uns eine Ehre, dich hier als Gast zu haben.
Sehe ich auch so.
Danke dir.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Das war's mal wieder mit einer spannenden Episode von Baustelle Bauwesen. Ja, zuerst mal vielen Dank, dass du dir diese Folge bis zum Ende angehört hast.
Und wenn du auch aktiver werden willst, die Baubranche besser zu machen, vernetze dich mit uns auf Instagram und schau auch auf unserer Webseite vorbei. Hier findest du alle Links und Kontakte, wo du selber nachschauen kannst, wie kannst du mit uns zusammenarbeiten und welche Möglichkeit gibt es für dich, dich zu engagieren.
Zusätzlich findest du natürlich auch alle Kontaktdetails hier in den Shownotes. So, das war's. Bis zum nächsten Mal. Euer Philipp
und Michi. Tschüss.
Ciao.